Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spielfilm. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir haben auch hier ein kleines Experiment gestartet. Wir nehmen diese Episode auf unserem Discord-Server und wir besprechen im Gegensatz zur üblichen Reihe nicht zwei Filme, sondern heute nur einen Film.
Und wir haben keinen weiteren Gast dabei.
Das kommt noch dazu, ja. Dafür haben wir aber einen Chat mit mehreren Leuten, was natürlich nicht schlecht ist. Das heißt also, ihr könnt euch auch dann beteiligen und wenn ihr Fragen habt oder noch eine weitere Idee habt, dann werfe ich das natürlich hier gerne rein in die Aufnahme. Und diese Aufnahme erscheint dann auch später auf unserer Podcast-Seite, so wie üblich. Ne? Aber ansonsten bekommen alle Leute, die jetzt hier sind, die ungeschnittene Fassung des ganzen Projektes hier. Welchen Film haben wir uns denn heute ausgesucht, Frank?
Wir haben uns angeschaut, die 18 Kämpfer aus Bronze. Oder auf Englisch The 18 Bronze Man. Da bist du auf mich zugekommen mit, fand ich ganz spannend. Ich kannte den gar nicht und du hattest mir dann einen Link geschickt, den ich jetzt nicht hier weiter rumschicken werde, aber so viel sei schon mal gesagt. Wer den Film gucken möchte, sollte wenig Probleme haben, den auf Deutsch im Internet zu finden. Ich sag mal, annehmbarer Qualität.
Die Nachtszenen sind ein bisschen schwierig. Da ist es dann wirklich sehr, sehr dunkel. Aber ansonsten ist das eigentlich völlig in Ordnung. Ja, ich habe den auch durch rein Zufall gesehen. Ich interessiere mich sehr für alte Filmtrailer, weil ich die Synchro immer so toll finde in diesen Trailern. Ja. Und da bin ich dann durch Zufall auf die 18 Kämpfer aus Bronze gestoßen. Ein Film aus dem Jahr 1976, Hongkong-Kino von Joseph Koo. Der hat das Ganze in Szene gesetzt. Und ich denke, das ist schon für rollenspielerische Zwecke ein sehr toller Film, denn das ist ja Teil der Reihe. Wir wollen uns die Filme angucken, gerade ein paar obskurere Sachen und wollen dann herausfinden, was man so rollenspielerisch nutzen kann. Frank, stell doch mal kurz vor, wie diese Reihe funktioniert. Was machen wir jetzt in den circa 60 Minuten, die wir hier haben?
Grob sieht so aus, dass wir jetzt erstmal einmal ganz grob den Film umreißen. Also worum geht's in den Film, die Handlung. Dann, also jetzt nicht wirklich ins Detail gehen dabei. Und dann gehen wir weiter und gucken, gibt's irgendwas interessante Rahmendinge um den Film herum? Gibt es irgendwelche interessanten Infos zu dem Film, wo ich jetzt gerade gar nicht so viel habe, aber je nachdem. Dann gucken wir, gibt es irgendwelche bemerkenswerten Szenen, irgendwas Witziges, Gutes oder auch besonders Schlechtes oder Eigenartiges. Und danach gucken wir dann halt, wie kann man das Ganze irgendwie im RPG verwursten? Gibt es da Sachen, die man da irgendwie klauen kann? Gibt es da NSCs? Gibt es da Orte oder Situationen, die man irgendwie übernehmen kann oder gut klauen kann? Und am Ende sagen wir nochmal so unser Fazit, ob sich der Film jetzt lohnt oder nicht. Und wie man den bekommen kann. Aber da würde ich auch gleich direkt schon vorgreifen und sagen, wer halt googeln kann, der findet den Film. Und ansonsten gibt's den auch auf DVD zumindest gebraucht im Set mit dem zweiten Teil, den ich noch nicht kenne, aber den ich wohl auch nochmal irgendwann mir mal angucken werde.
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich war auch deutlich interessierter, nachdem ich den ersten Film gesehen habe. Es gibt wohl eine ganze Reihe. Es sind also irgendwie drei Filme und das klingt echt gut. Und ich würde dann auch schauen, ob wir vielleicht auch diese dann irgendwann mal besprechen, weil ich finde das ganz spannend. Kurz mal so als Einordnung von uns beiden, wie sehr bist du denn so vertraut mit den Kung-Fu-Filmen der 70er Jahre?
Ja, da bin ich auch gar nicht so tief im Thema drin. Ne? Das macht das Ganze natürlich auch, also auf der einen Seite bin ich jetzt nicht die Kompetenz da in dem Bereich, aber auf der anderen Seite ist es aber auch ganz spannend. Da entdeckt man, ich kann auch selber gar nicht genau sagen, ist der Film jetzt wirklich einer von den Kultklassikern in dem Genre oder ist das halt irgend so ein Standardkram? So, ich weiß hier so die 36 Kammer der Shaolin und den ein oder anderen Shaw Brothers Film, da hat man dann schon mal von gehört, hier sowas wie hier die fliegende Guillotine oder so Sachen, wo sich halt auch hier Tarantino dran bedient hat zum Beispiel. Ja, aber so wirklich tief in der Szene bin ich nicht drin, aber der Film hat mich noch mal so ein bisschen getriggert, mich noch mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Also
ja, ist bei mir genau
doch auf jeden Fall spannend und ich glaube sogar, dass das, also dieses ganze Kung-Fu-Ding, das kannst du glaube ich auch fast in dieselbe Kategorie von wie prägend das ist, mit Spaghetti-Western irgendwie einordnen. So oder die frühen Zombie-Filme oder so, also so ein Genre, das halt wirklich essentiell späteres Kino geprägt hat.
Auf jeden Fall. Also ich widme mich dem Ganzen auch eher als Amateur. Kann mich erinnern, dass ich als Kind so ein, zwei von diesen Sachen mal gesehen habe. Ne, da war das ziemlich cool, sich diese Kung-Fu-Filme anzugucken. Ich habe aber schnell festgestellt, dass ich überhaupt kein Interesse daran habe, tatsächlich Kung-Fu im richtigen Leben auszuüben, weil das natürlich sehr anstrengend ist.
Sieht man aber ja auch in den Filmen. Also es ist ja nicht so, als wenn die da einen vorlügen, wie einfach das wäre.
Ja, sieht man auch gerade bei der Ausbildung hier. Ich lese hier gerade im Chat, Drunken Master ist Pflicht. Ja, kann ich, den habe ich auch gesehen damals als Kind. Der ist auch sehr unterhaltsam.
Ja, gerade auch so alte Jackie Chan Sachen, ne? Das ist
exakt,
auch, also ja. Ich habe mal es gibt auch diverse Videos, glaube ich, bei YouTube, wo halt mal gezeigt wird, so den Abstieg von Jackie Chan Kino. Das fing halt ganz großartig an und wurde dann immer schlechter.
Ja, es wird dann so zur eigenen Kopie dann, ne? Das ist irgendwie ja, ein bisschen schade.
Genau, so ein bisschen traurig. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich mich selber auch nochmal ein bisschen weiter mit beschäftigen möchte.
Ja, definitiv. Und ich finde, das ist sehr lohnenswert, denn für mich ziehe ich da wahnsinnig viel für Dungeon Core Classics raus, muss ich gestehen. Das hat irgendwie so ein gewisses Gefühl, wird da irgendwie mitgetragen. Liegt aber auch daran, dass Dungeon Core Classics irgendwie schon in diese Richtung geht, des, ja, was ich, dieser Stil, und da gibt's ja auch so Kung-Fu-Werbung für DCC und sowas. Aber ich.
70er-Jahre-Ding ist das.
Genau, ja auch, es ist so ein 70er-Jahre-Ding. Und das ist ganz cool. Ich bin mir aber absolut sicher, das kannst du auch für zahllose andere Systeme verwenden. Und wir gehen ja gleich einmal durch, was man da alles so mitmachen kann. Genau. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns noch mal die Handlung des Films an. Und ich würde einfach mal mit dem ersten Satz starten und vielleicht kannst du dann Frank einfach auffüllen. Denn es geht im Grunde um unseren Hauptcharakter Shao Lu, der in einem Shaolin-Kloster aufwächst. Er ist der Sohn eines Widerstandskämpfers, der von einem bösen General getötet wurde.
Ja, genau. Seine Großmutter setzt ihn da ab in dem Shaolin-Kloster und der größte Wunsch seines Vaters war es wohl, dass er dort ausgebildet wird und später dann halt gegen die tyrannischen Herrscher loszieht und sein Vaterrecht und das Volk befreit. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit chinesischer Geschichte überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ist, welche Dynastie oder welche Zeit und ob da wirklich ein historischer Kontext drin ist. Das mag sein.
So ein bisschen. Ich glaube, es keine war die Qing-Dynastie, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, das ist auch nicht so bedeutend. Es ist ein bisschen historisch und es ist sehr mythisch alles. Und es ist ja. Vor allen Dingen aber auch sehr unterhaltsam. Das darf man nicht vergessen. Das ist unser Hauptziel. Aber ich fand schon die beiden Dinge sehr, sehr speziell, die sich sein Vater wünschte.
Ja, ja, das war schon sehr konkret. So, er soll hier ausgebildet werden und später soll er dann halt die bösen Tyrannen rächen. Das war schon
ja, ganz genau. Gut. Das, ja, genau. Das war schon nicht schlecht, ja. Und dann geht's eigentlich geht's los,
weiter,
ne?
Ja, ja, dann, im Grunde geht's dann direkt los. Das ist dann direkt Trainingsmontagen. Viele Schüler in dem Kloster, die da trainieren, darunter halt auch er und seine beiden Freunde, die wir kennenlernen. Da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Er hat zwei Freunde. Der eine ist Tahi. Das ist der ist ein bisschen trottelig und nicht so besonders gut. Und dann gibt's noch den anderen Schüler, Tao Chung, glaube ich. Der kann sehr gut, der ist richtig, richtig talentiert und auch sehr streng und diszipliniert. Shao Lung ist so ein bisschen in der Mitte zwischen den beiden so. Und die drei, die lernen da halt. Und das Ding ist halt, wenn man aus diesem Kloster raus will, dann muss man Prüfungen gegen die 18 Bronzemänner bestehen. Da gibt es halt so einen Tempel, also innerhalb dieses Hofes gibt es so einen Eingang im Grunde in einen separaten Tempel, so muss man sich das vorstellen. Und wenn man den betritt, dann muss man durch so ein Gängesystem in verschiedene Räume und in jedem Raum gibt es eine Prüfung und wenn man alle Prüfungen besteht, dann ist man am Ende im Grunde ein Drachenkrieger und ein Shaolin-Kung-Fu-Kämpfer, ich glaube Mönch nicht wirklich, aber naja, und darf dann raus und darf das Kloster verlassen.
Das sind im Grunde die ersten 45 Minuten des Films.
Ja, so die Hälfte, genau. Die Hälfte ist im Grunde das ganze Training und dann der Versuch, der erste Versuch, diesen Versuch rauszukommen und dabei scheitern, dann das Ganze nochmal angehen, also weiter lernen und dann halt die Prüfung bestehen. Alle bis auf Tahi, also der nicht so talentierte Kämpfer, der bleibt zurück. Und die anderen beiden, die ziehen dann halt los. Und in der zweiten Hälfte des Films, ja, da mischen die sich so ein bisschen unters Volk, lernen da noch eine Kämpferin kennen und ziehen dann halt gegen den bösen General. Ganz knapp zusammengefasst.
Es wird sich dann noch entpuppen, dass der eine Freund von Shao Lu, er war dann ein Verräter und war dann im Auftrag des Generals unterwegs. Und
hat er war versucht, sogar sein Sohn.
Ja, oder sein Sohn, ja, genau. Und hat versucht, ihn zu töten, unseren Hauptcharakter.
Ja, das ist schon ein bisschen tragische Geschichte, die sich da dann auch noch so entspinnt. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ja, und am Ende kämpfen halt die drei, also Shao Lung, sein Freund Tao Chung und die weibliche Kämpferin, deren Namen ich leider jetzt nicht mehr in meinen Notizen wiederfinde, kämpfen dann halt gegen, ja, den Bösen und besiegen ihn dann zu dritt.
Ja, schauen wir uns nochmal bemerkenswerte Szenen an. Was ist denn eine Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist?
Also ich finde, der Film hat ja echt viele Szenen.
Oh ja.
Das fängt schon mit der ganzen Trainingssequenz an, die ist schon ganz schön, wo sie da in dem Hof sind, die ganzen Schüler und verschiedenste Trainingseinheiten machen, wo das geht halt von auf irgendwelchen Baumstämmen balancieren und rumhüpfen, über Gewichte heben, irgendwelche Holzfiguren kloppen. ja, gegeneinander kämpfen und also verschiedenste Übungen, alles Mögliche.
Ich habe dazu eine Frage.
Ja.
Ungefähr bei Minute 10 sieht man, wie die Schüler auf ein Holz schlagen und an diesem Holz ist, glaube ich, ein Buch und die hauen auf Bücher. Ich bin nicht sicher, das ist ungefähr bei Minute 10. Würde mich ja, mal
doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es sieht ganz komisch aus.
Genau.
Das ist, als wenn so ein Buch an der Wand oder an so einem Holzflock festgemacht
ja,
ist, so
genau.
Festgenagelt. Und die hauen da drauf rum und das zerfleddert dabei. Ne?
Genau, richtig, das zerfleddert. Und das ist insofern ja interessant, weil Bücher ja auch nochmal sehr wichtig sind, weil die ja dann, ich glaube, 2 Jahre damit verbringen, das gesamte Wissen der Meister sich anzueignen, um dann die 18. Stufe des Kung-Fus zu erreichen. Was ich übrigens großartig finde, weil es ist, mehr D&D kann das gar nicht mehr werden. Also 18. Stufe des Kung-Fus. Und du nimmst Bücher, um deine Attribute zu verbessern, aber ich greife schon vor.
Ja, du greifst schon vor, aber ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass ihr da auf den Büchern rumkloppen, ist auch so eine Sache, die da passiert.
Das ist toll. Die Ausbildung ist ohnehin toll. Also auch diese Szene, wo sie unter der Glocke sitzen müssen und die anderen schlagen dann mit einem Klöppel gegen
richtig
die Glocke.
Gut. Stimmt, das ist so eine Riesenglocke und da drinnen sitzt dann einer im Schneidersitz und die anderen müssen mit dem Klöppel dagegen hauen und man muss dann halt da im Grunde gegen Stand halten, gegen diese Lautstärke. Dann läuft dann auch irgendwie Blut aus der Nase und so. Also es ist schon, das habe ich auch so noch nie gesehen. Fand ich auch ganz spannend. Das mit der Glocke war auf jeden Fall ganz cool.
Wirklich toll. Ja, ich würde dann einfach mal direkt reingehen und würde einfach mal die Bronzemänner ansprechen.
Ja, die Prüfung halt,
die,
ne?
Die Prüfung also
den Tempel
ist toll.
Und die Prüfung.
Ach, das ist so toll. Das ist ein fantastischer Dungeon Crawl, der da stattfindet. Mit im Grunde 2 Freunden, die versuchen eben diese Prüfung zu meistern. Und das fängt an, dass in den ersten Räumen, also das ist einmal dieser Gang, wo dann die Krieger aus den Wänden herauskommen, wo man dann auf so eine Falle drückt und so und dann kommen die raus. Das sind alles sehr grobe Statuen. Die sind so ganz, ganz grob geformt und später, in späteren Räumen, hat man dann aber Statuen, die sind dann eher menschlich, wo man ja offensichtlich die Schauspieler sieht, dass sie Bronzefarbe aufgetragen haben. Aber ich fand die Idee ganz cool, dass du eben reingehst und dann erstmal gegen sehr grobe Statuen kämpfst, die auch sich langsam bewegen und eher so, weiß ich, eher so robust.
Ein bisschen
sind.
Roboterartig.
Genau.
Oder so, wie so große Ritterrüstung. Irgendwie meine Frau meinte, das sieht irgendwie so aus wie der Zinnmann aus Verzauberer von Oz, so ein bisschen. Ja, kann man vielleicht vergleichen. Also es sind wirklich so, ja, so Rohre um den Arm herum und so. Und die sind natürlich ein bisschen, ja, behäbiger, aber der Gang ist halt relativ schmal, in dem die gegen die kämpfen müssen, sodass sie nicht einfach an die vorbeihuschen können, weil die ja so langsam sind, könnte man ja einfach an die vorbeigehen und wegrennen, aber das kriegt man nicht hin, weil der Gang ist halt zu schmal und man muss halt irgendwie gegen die, ja, sich zur Wehr setzen und das ist schon ganz, ganz schön gemacht, ja.
Ja, und dann geht das weiter, dass man in einen Raum kommt mit 3 Bronzekämpfern, die dann Schwerter tragen. Das ist dann nochmal was anderes. Später gibt es dann welche, die mit Stäben kämpfen. Und das ist auch nochmal fantastisch, weil das dann immer eine andere Variante ist, desselben Gegnertyps, aber es bleibt immer interessant.
Es gab ja noch den, der an der Wand war. Das war ja gar kein, das war ja nur so eine Statue. Ja, das war diese Falle, wo dann auf einmal so ein Holzflock rausgeschossen kam und danach noch so Giftpfeile aus den Augen oder so. Den kann man ganz schnell übersehen, weil der halt nicht wirklich aktiv kämpft, sondern nur da einfach steht und dann irgendwie Dinge abschießt. Der ist auch ganz cool.
Dann lese ich ja auch gerade im Chat, dass einige sogar die Trefferzonen eingezeichnet haben, weil die Shaolin-Mönche lernen die wichtigen Zonen, wo ein Mensch besonders verwundbar ist. Und
so
das
Hals und so. Und da gibt's dann so Markierungen.
Ja, genau. Und dann gibt es einen roten Raum, wo dann wieder so grobe Statuen kommen, wo dann tatsächlich diese Trefferzonen eingezeichnet sind. Und so kommt man dann weiter. Das ist eine sehr schöne Variante, weil dann im Grunde das gelernte Wissen angewendet werden muss, damit man durchkommt durch den ganzen Dungeon Crawl.
Ich fand's auch schön, wie dann am Ende immer, also es war ja manchmal gar nicht so klar, wann hat man denn diese Prüfung geschafft? So, muss man jetzt die Bronzemänner umbringen? So bei denen am Anfang, da muss man die einfach nur überwinden. Sobald man irgendwie über den Gang über die groben Bronzemänner drüber war, dann war das halt okay. Aber in den Räumen war es dann ja schon ein bisschen kniffliger. Und da war dann halt immer irgendwann so der Zeitpunkt, an dem dann die Bronzemänner sich dann hingestellt haben und gesagt haben, sehr gut, du kannst weiter. Das fand ich irgendwie ganz schön so. Also im Grunde liegt die Entscheidungsgewalt darüber, ob die jetzt fähig genug sind in diesen Bronzemännern, die ja de facto auch sowas wie Shaolin-Meister sind oder so.
Und besonders cool war dann, dass man ja dann am Anfang, so wird dann sehr viel gekämpft, bis auf den Eingang mit dem Fallen, mit der Fallenstatue. Aber dann gibt's diese besonderen Räume, die ich noch viel cooler fand als die Kampfräume. Nämlich einmal der Raum mit den 18 Schlägen, wo die Prüfung darin besteht, dass du 18 Mal von einem der Bronzemänner geschlagen wirst und dass du das aushalten musst, damit du weitergehen kannst. Und das ist ziemlich cool. Und weißt du noch, wie es dann weitergeht, was dann für Räume kommen?
Danach waren ja im Grunde alle Männer besiegt. Das war ja der 18. mit den 18 Schlägen. Und dann kommen sie an eine Tür, die, also zuerst ist die Tür offen und als sie sich nähern, kommt dann die Tür, wie so eine Steintür fällt sie dann zu und die müssen sie dann überwinden. Ich glaube, ein Drachentor sagt dann sogar einer.
Das ist das beiden. Drachentor, genau.
Und dann müssen sie aus eigener Kraft dieses Tor hochstemmen und da drunter durch.
Das ist schon cool, das ist wie ein Dungeon World Zug.
Ja, genau, Ben Bars.
Genau, und Lift Gates, genau. Und danach kommt noch der viel bessere Raum.
Ja, der ist richtig gut. Das ist der mit der Feuerschale. Also da ist im Grunde der Ausgang und vor dem Ausgang ist so eine große bronzene Schale und also die ist wirklich groß, wie so ein riesiger Kochtopf und da drinnen brennt Feuer und die Prüfung ist halt, dass man den halt wegbewegen muss mit seinen eigenen Händen und auf die Seite stellen muss. Und dadurch, dass man das halt macht mit seinen Armen und man die dann hochstemmt, drückt man sich halt im Grunde dieses Drachensymbol, was auf diesem Trog drauf ist, das zeichnet sich dann halt als Narben ab auf den Armen, weil das brennt sich halt ein. Wie so eine Tätowierung oder so ein Branding.
Genau, und du bist dann für immer gekennzeichnet als jemand, der eben die Prüfung der Todespforte geschafft hat. Ja. Dann auch tatsächlich den Meistergrad erreicht hast. Und danach kommt man raus, und das fand ich übrigens auch sehr schön, da stehen dann die drei Meister des Tempels und sagen dann, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Und ja, das ist auch übrigens eine schöne Sache, fand ich, dass du dann anschließend rauskommst und dann nochmal, ja, ihr seid richtig gut. Gut gemacht hier.
Ja, ihr sagt auch noch irgendwie so, es schaffen jedes Jahr nur 2 oder 3 Leute und ihr gehört dazu und so. Dann gibt's nochmal so ein bisschen, ja, Belohnung dafür. Die unterhalten sich dann nochmal mit den Meistern in Ruhe und trinken irgendwie einen Tee und dann geht's halt weiter. Und irgendwann, wenn sie dann irgendwie ihre Arbeit oder ihre Aufgabe erledigt haben, nachdem sie durchs Land gezogen sind, sollen sie dann wieder zurückkommen zum Tempel, also und dann vielleicht dann da den Job der Alten übernehmen oder so, keine Ahnung, aber es wird so ein bisschen angeteasert.
Das finde ich toll. Was ich auch sehr gut finde, ist, bevor die den zweiten Versuch unternehmen, um durch den Dungeon zu kommen, müssen sie ja diesen Raum voller Bücher lesen. Ich fand das eigentlich auch sehr schön. Und dann ganz am Ende finden sie noch das Buch mit den, die geheime 18. Stufe des Kung Fu.
Die 18. Stufe, da frage ich mich halt, was steht da drin? Lass dich mal schön verkloppen, oder? Weil die 18. Prüfung ist ja, dass der dich 18 Mal haut mit seinem Riesenknüppel und da frage ich mich halt, was in dem Buch drin steht. Und interessant auch da, der böse General, das ist so die Sache, die so nebenbei immer mal wieder läuft, der böse General, der weiß, dass der Sohn seines Erzfeindes halt, den er ja umgebracht hat, dass der Sohn immer noch da in diesem Kloster lebt und der will ihn halt unbedingt umbringen, weil er genau weiß, wenn der da rauskommt, dann bin ich dran. Deswegen schickt er halt auch so einen Beuchelmörder los, die dann halt in dem Kloster auf den losgehen und dann aber von den Schülern und den Shaolin-Mönchen da dann halt auch vermobbt werden. Also das scheitert halt immer und der hat halt selber auch noch nicht die 18. Stufe erreicht. Also er hat alle 17 Stufen gemeistert und dann hat er halt, genau hier schreibt es auch einer gerade, er hat halt auch ganz viele kleine Bronzemänner,
ja,
also so Actionfiguren auf so einem großen Tisch stehen, die alle in so anderen Kampfposen da drauf stehen und so, das ist auch so geil.
Und die spielen ja auch noch eine Rolle dann später in dem Kampf, ganz am Ende unsere Helden gegen den General kämpfen, weil ich habe immer den Eindruck, dass er durch diese Bronzefiguren gelernt hat, welche Posen der General sozusagen einnehmen muss. Also, dass du dann sozusagen eine andere Form,
diese Moves machst.
Genau, ja. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das war auch schön, ja. Ja, und er kann dann ja, er kriegt dann ja das Buch dann, aus dem die das gelernt haben, kriegt er dann ja auch rausgeschmuggelt und kann dann selber die 18. Stufe lernen.
Die kannte er nicht.
Genau, die kannte er halt nicht, der hat das Buch nicht und nachdem die Schüler das dann gelernt haben, wird es irgendwie von einem Spion, der da in dem Tempel ist, rausgeschmuggelt und er kann dann selber die 18. Stufe lernen. Wobei auch da frage ich mich halt, also man darf die Frage eigentlich nicht stellen, aber wenn man jetzt mal so auf Realismus und so weiter oder irgendwie, dass das konsistent ist. Ja, er müsste ja dann eigentlich sich auch von irgendjemandem wieder vermoppen lassen und 18 Schläge einstecken oder so. Ist alles ein bisschen merkwürdig, aber man darf das, glaube ich, alles nicht hinterfragen. Das ist egal.
Ja, ich glaube, muss man einfach sehen, dass es einfach eine coole Szene ist. Den Helden, der wirklich sehr viele Gefahren irgendwie hinter sich gebracht hat, dann am Ende einmal völlig schutzlos zusammengeschlagen wird, um zu sehen, wie stark er dann wirklich ist. Hast du noch weitere Szenen, die dir gefallen haben? Also ich meine, der Dungeon Crawl durch den Tempel ist natürlich, glaube ich, schon so mit eines der Highlights in dem Film.
Ist ein Highlight, ja.
Aber es gibt noch viele kleine weitere Sachen. Was hast du denn noch auf deiner Liste?
Also ich fand auch ganz nett die Szene, bei der sie dann halt diese Kämpferin kennenlernen, die Shaolung dann irgendwie mit den Wein überschüttet, also irgendwie so halb aus Versehen und danach dann, ja, er will dann halt eine Entschuldigung von ihr und sie sieht das halt gar nicht ein, weil der Wein hat ja keine Augen oder so.
Ja, stimmt.
Und will sich nicht entschuldigen und er meint, er will aber eine Entschuldigung und dann kommt es halt auch auf einmal zu so einem Handgemenge zwischen den beiden, wobei dem man feststellt, dass sie anscheinend auch eine sehr fähige Kämpferin ist und danach kommt dann halt sein Freund dazu und nimmt die dann so auseinander, so hier, hört mal auf, das gibt mal Ruhe hier in dem Teehaus und so und sie dann einfach sagt, ja gut, also du gibst also auf. Ja, wenn du aufgibst, dann gehört mir jetzt dein Leben.
Und du musst dich freikämpfen.
Und du musst dich freikämpfen, genau. Mhm. So, das ist jetzt einfach so. Das sagt sie jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung über diese Tradition oder so, aber ich finde es halt so, ist halt so. Dann musst du jetzt abfinden. Und dann hängt sie auch wie so eine Klette an denen halt dran und sagt halt, ja, muss ja auf dich aufpassen, weil wenn du bist ja jetzt meiner, dein Leben gehört mir und wenn du stirbst, dann habe ich ja Verlust gemacht, im übertragenen Sinne. Also verfolgt sie die beiden, ja, passt halt irgendwie dann irgendwie auf ihn auf.
Sie ist ja dann tatsächlich seine Verlobte, die vor Jahren bereits ausgehandelt wurde, die Ehe. Ich habe innerhalb dieser Abenteuerreise, die die da machen, wo die ja durch Städte kommen und so, habe ich eine ganz kleine Szene, die ich sehr cool fand. Und zwar den Astrologen-Straßenhändler, der vorbeikommt und irgendwie sagt, soll ich dir aus der Zukunft vorhersagen?
Es kommt so wie dieser Rose-Kaufen-Typ, kommt auf einmal an den Tisch
genau.
Und meint, ja, soll ich euch die Zukunft voraussagen? Und wenn sie euch nicht gefällt, dann müsst ihr auch nicht bezahlen.
Genau, richtig, ja. Und dann stellt sich heraus, er ist ein Attentäter. Dann wird wieder ein bisschen gekämpft. Ich fand den Beruf des Astrologen-Straßenhändlers oder des Horoskopen-Straßenhändlers eigentlich ganz cool.
Da sind wir schon fast bei den Sachen, die man auch fürs Rollenspiel übernehmen kann. Den kann man im Grunde, finde ich nett, habe ich so noch nie gesehen. Und ich glaube, wenn man so einen mal auftauchen lässt in einem Fantasy-Setting, ist das auch was die Spieler noch nicht unbedingt gesehen haben.
Das ist auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Eine Szene, die ich dagegen ein bisschen schräg fand, war die typische Expositionsszene, bei der Shaolu erstmal seine gesamte Hintergrundgeschichte erfährt von dem Mann in dem verbrannten Dorf und dann einmal erklärt wird, du bist übrigens hier der Sohn des Generals, der vom Kaiser ernannt wurde. Du bist hier der Widerstandskämpfer. Er hat übrigens hier auch das Vermächtnis. Dann blättert er eine riesige Schriftrolle aus, die mit dem Blut...
Mit seinem Blut
und geschrieben. Und da steht so viel drauf. Da steht so viel drauf auf dieser Schriftrolle.
Und wann hat er das geschrieben? Weil danach gibt es ja dann auch nochmal so ein Flashback, in dem man sieht, wie die Handlanger des Bösen dann bei ihm einbrechen und er mit dem Baby in Arm, nachdem seine Frau schon ermordet wurde, weiter mit dem Schwert in der einen Hand und dem Baby im Arm dann weiterkämpft gegen die anderen. Und ich frage mich einfach so, wann hat er denn das bitte geschrieben?
Aber es ist natürlich eine super Szene.
Er hat 3 Tage daran geschrieben, schreibt jemand im Chat. Ist das ein Zitat oder ein Spruch, der mir irgendwie abhanden gekommen ist? Es passiert zu viel.
Also das war unglaublich, was alles in diesem Film passiert. Ich habe 2 Seiten, habe ich hier Notizen. Diese Expositionsszene ist natürlich filmisch nicht so cool. Und ich lese es hier auch gerade, ne, ein gutes Beispiel, wie man seinen Plot nicht vorantreiben sollte. Es ist genau so. Es erfüllt natürlich seinen Zweck. Wir als Zuschauer sind sozusagen dann auf demselben Stand wie Shaolu. Aber letztendlich war das schon eine sehr komplizierte Sache, wenn dir einer erklärt, hey, das ist übrigens dein Job und das ist jetzt dein Auftrag. Aber ähnlich geschwind kommt es dann übrigens auch zum Endkampf mit dem General, der dann plötzlich einfach auftaucht und dann, ja, geht's los.
Ja, ne? Da geht's halt los, genau. Es ist halt, also da wirkt, es ist auch genau das, was ich eben meinte, in der zweiten Hälfte wirkt der Film dann doch stellenweise etwas überhetzt. Dann wird halt irgendwie schnell mal eben erklärt, was die Hintergrundgeschichte ist und was seine Mission ist. Und dann taucht auf einmal auch schon der Bösewicht auf und dann kommt es zum großen Endkampf. So mir nichts, dir nichts. Also das wirkt ein bisschen überhetzt. Es kann aber auch sein, ich habe gelesen, dass die Originalversion wohl 20 Minuten oder 15 Minuten länger ist. Da kann natürlich sein, dass einiges in der deutschen Version rausgeschnitten wurde, was auch plotrelevant ist, weil ich glaube nicht, dass da aufgrund von Blut oder Brutalität viel geschnitten wurde, so FSK 18 mäßig.
Nee, glaube ich
so
auch nicht.
Blutrünstig kam mir der Film jetzt auch nicht rüber. Also klar, es geht da schon zur Sache, aber da fließt jetzt nicht haufenweise Blut und Gedärme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, ja, gerade im Chat hier die ganzen Glückssymbole, die dabei verteilt sind.
Oh ja,
sind.
Das
also,
stimmt. Auch auf der Tasche von
auf der Tasche, er hat so eine Umhängetasche, ja. Genau. Ja, ist halt gerade, wenn man aus Deutschland kommt, ein bisschen irritierend. Also das Glückssymbol, damit ist das gemeint, was man halt damals in den einigen Jahren hier in Deutschland auch sehr populär fand.
Ja, nur findet andersrum. Findet sich
da auch wieder umgedreht, ja, genau, spiegelverkehrt. Nur genau. Andersrum,
ja. Trotzdem muss ich natürlich sagen, die Art und Weise, wie es auch hier im Chat beschrieben wurde, dass die zweite Hälfte des Films deutlich schwächer ist als die erste, dem würde ich zustimmen. Also die erste Hälfte ist für mich auch das Highlight und das hat mich auch so neugierig gemacht und darum habe ich dir den Film auch geschickt, weil ich fand, da war viel fürs Rollenspiel rauszuziehen.
Ja, also ich glaube, wir haben auch jetzt so die markantesten Szenen.
Eine habe ich noch und zwar den härtesten Jumpcut aller Zeiten und zwar, wenn der General mit Chao Lu und seinen beiden Freunden dann kämpft. Gibt es sagt er einmal kurz, und wir werden diesen Kampf auf diesem Hügel fortsetzen. Und dann kommt ein Cut, zack, und wir sind auf dem Hügel. Das ist der härteste Cut, den ich je gesehen habe. Also, da würde ich gerne die Zwischengeschichte mal sehen, wie dann so alle gemeinsam, ja, so, ja, gehen wir jetzt auf den Hügel eben. Ja, gut, okay.
Ja, dann wandern die da alle zusammen hoch. Wir müssen ja auf den Hügel drauf und währenddessen ist halt so Waffenstillstand oder so.
Und dann wird gekloppt, ja. Aber richtig, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, das sind im Grunde so die schönen Szenen. Oh, ich habe noch den animierten Tigerkopf, habe ich hier noch.
Ah ja, stimmt, ja, das war auch so ein Ding. Wo ist der eigentlich her? Also, der war auch irgendwie auf einmal da.
Ich weiß nicht.
Talentierte Freund von Chao Lung, ich guck nochmal gerade den Namen, Tao Chung, der hat halt diesen Tigerkopf, das ist auch wie so ein bronzener Tigerkopf oder so, und der kann halt zubeißen.
Das kam wirklich völlig aus dem Nichts.
Der taucht auch einfach auf in diesem Teehaus, in dem die sind, glaube ich, als der Wahrsager auch kam, wenn ich mich nicht irre. Da kommt er auch zum Einsatz und beißt den fast den Finger ab oder sowas. Ja, und im Endkampf spielt er dann noch eine wichtige Rolle, aber das ist auch so ein komisches Magic-Item, das auf einmal auftaucht und keiner weiß woher.
Aber da sind wir dann schon im Bereich Rollenspiel-Szenen, beziehungsweise welche Aspekte kann man gut aus dem Rollenspiel herausziehen? Hast du den Tigerkopf da auch aufgeschrieben in deiner Liste?
Ich hab ihn drauf, also als merkwürdiges Magic-Item. Ich finde das als Item, dass irgendeiner Charakter vielleicht mit sich rumschleppt, finde ich das ganz cool. Also so ein bronzener Tigerkopf, den man so in der Hand gerade halten kann oder so, finde ich eigentlich ist schräg, aber auch irgendwie was anderes. Wenn der einfach nur ab und zu mal zubeißen kann, ist das halt jetzt auch nicht so das sinnvollste Item.
Nicht wirklich, nee.
Also da müsste man vielleicht ein bisschen mehr mitmachen. Keine Ahnung, aber so als Anfang für eine Magic-Item ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Also wenn man da sich selber was weiter überlegen will, was der noch so könnte. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Vorschlag im Chat.
Was ich ganz cool fände, wäre, wenn dieser Tiger, der vielleicht auch irgendwie aus Bronze ist, wenn das so ein Teil von einem der Bronzemänner mal war, den du dir irgendwie dann abgeschlagen hast oder den du erobert hast oder irgendwie sowas, dass er auch so ein bisschen lebendig ist, genauso wie diese Bronzemänner, die übrigens, glaube ich, natürlich alles Golems waren. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Sicher, ich würde das gar nicht so voraussetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade diese angemalten Bronzemänner, dass das halt sehr gute Shaolin-Kämpfer waren einfach. Aber es wird halt auch nicht gesagt, das ist so ein bisschen im Offenen. Könnten auch Golems sein, ganz klar.
Die klingen ja immer so, als ob du auf eine leere Milchkanne schlägst, wenn du sie irgendwie triffst. Aber auf der anderen Seite sprechen sie dann eben auch. Und naja gut, wir wissen ja alle, die Kostüme sind natürlich ein bisschen schwierig.
Oh, ich sehe schon, hier gibt es schon ein paar Vorschläge für den Tigerkopf. Ich gehe da gleich nochmal drüber, weil also ist jetzt nicht verschenkt, was ihr im Chat schreibt, da gehe ich gleich nochmal drüber. Eine Sache, die halt ganz markant ist, finde ich, die man im Grunde 1:1 für DCC übernehmen kann, ist, der Funnel ist eine Prüfung. Also man hat Stufe 0 Charaktere, und sagen wir jetzt einfach mal, nehmen wir es jetzt einfach mal 1:1. Es sind alles irgendwie Leute, die auf verschiedenste Arten in diesem Tempel gelandet sind. Um diesen Tempel verlassen zu können, muss man halt eine Prüfung bestehen, indem man durch einen Dungeon durchgeht, der sehr gefährlich ist. Bei denen halt auch einige Leute auf der Strecke bleiben. Das kann man im Grunde 1:1 übernehmen. Man könnte das Ganze auch noch in ein bisschen ein anderes Szenario packen. Vielleicht ein verfluchtes Dorf, das halt nur verlassen werden kann, indem man halt durch den teuflischen Wald durch kann oder so. Aber dass es halt irgendwie ein Hindernis gibt, um halt sein gewohntes Umfeld verlassen zu können.
Und dann besonders cool natürlich, du lernst etwas in dem Dorf und muss es dann anschließend anwenden innerhalb der gefährlichen Umgebung draußen. Du hast eben zum Beispiel gelernt, dass die Kämpfer an der Stirn, an der Nase, an den Augen, an der Brust und so weiter verletzbar sind. Und dann musst du anschließend das einsetzen, um deine Gegner zu besiegen.
Ja, genau. Oder halt, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, das ist kein Dungeon, durch den man durchmacht, sondern ein verfluchter Wald, dass man sich halt erstmal informieren muss über die Kreaturen, die da rumlaufen und über die Gefahren, die es dort gibt. Das könnte ja dann auch sein. Also wenn man einfach nur so sagt, okay, ich versuche halt das Ganze ein bisschen zu abstrahieren und nicht eins zu eins übernehmen, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, wie man das irgendwie anpackt.
Ja, und wenn wir schon da sind, ich habe es auch vorhin im Chat gelesen, das Zeichen des Drachen, was sich in deine Haut einbrennt, das ist einfach genial. Das kommt auf jeden Fall vor in irgendeinem Abenteuer, was ich demnächst mal mache. Das könnte entweder, ist es ein Bonus auf deine Rüstung, oder es ist einfach ein Zeichen, was dir Respekt gibt, je nachdem, mit welcher Gruppe du bist. Genau, ein Standeszeichen.
Ah, genau.
Ja. Sowas ist einfach toll. Und die Idee ist einfach klasse. Einen heißen Gegenstand anfassen und es brennt sich ein. Das ist so ein bisschen wie bei Indiana Jones 1 mit dem Amulett.
Ja, genau, stimmt. Kann man halt auch nicht faken. Das muss halt wirklich, dann musst du es halt gemacht haben, damit du es halt hast.
Ich habe übrigens felsenfest damit gerechnet, dass der Verräterfreund von Shaolu anschließend kommt, sagt, ich habe das auch geschafft, und dann krempelt er die Ärmel hoch und dann hat er gar nicht das Zeichen. Und dann wüsste...
Das ist ein bisschen enttäuschend.
Und dann wüsste er, oh, er hat das gar nicht geschafft. Warte mal, der ist merkwürdig, da stimmt was nicht. Aber leider hat...
Ja, ja.
Das haben sie leider nicht verfolgt innerhalb des Films.
Der Ganze, ganz kurz darauf vielleicht, das hat jetzt weniger mit dem rollenspielerischen Aspekt zu tun, aber der Verräterplot, der ist eh sehr merkwürdig, finde ich. So, die hocken also, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahre zusammen in diesem Tempel, die drei. Und auch während diesen ganzen Lernprozesses ist er die ganze Zeit dabei. Und er ist halt so dieser gutmütig, treudove Charakter, der halt nicht so besonders talentiert ist und ein bisschen faul. Aber nie bösartig. Es kommt nie irgendwie, wird angeteasert, dass der irgendwas, dass er ein Spion ist und dass er irgendwie was im Schilde führt oder dass er der Sohn des bösen Generals sein könnte. Und sondern es ist immer nur die Rede davon, wenn der General dann auftritt, ja, wir haben einen Spion, der hat halt herausgefunden, dass sie da sind und wir haben da irgendwelche Meuchelmörder reingeschickt und so. Aber es ist halt komplett daneben. Also es hat nichts miteinander zu tun. Und dann taucht er halt auf einmal auf und ganz ehrlich, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, da habe ich mich sogar ein bisschen für den gefreut. Guck mal, der Trottel hat es geschafft, das ist ja schön. Jetzt sind sie mit vier Leuten unterwegs und kämpfen gegen den Bösen. Und dann kommt so wirklich so von einem Schlag auf den anderen, will er dann irgendwie seinen Anschlag vollführen und scheitert dabei und kommt dann raus, er ist der böse Meuchelmörder. So, das hat mich sehr enttäuscht. Da hat man halt irgendwie nichts draus gemacht.
Das stimmt leider. Also das war wirklich nicht so toll. Und
ist ein gutes Beispiel, wie man vielleicht einen Verräterplot oder so oder einen Spion nicht in ein Abenteuer einbauen sollte. Natürlich kann man irgendwie einen Charakter auftauchen lassen oder einen Freund mal umschwenken lassen auf die andere Seite. Also, dass irgendjemand die Seiten wechselt oder im Hintergrund anders agiert, als er das vielleicht offensichtlich gegenüber den Charakteren macht. Aber man muss zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, das erkennen zu können oder erahnen zu können. Und allein auch schon, als er dann ankommt und seinen Drachen-Tattoo zeigt und die beiden, die dann vergleichen und sich freuen und so, da ist ja schon im Grunde die Chance vertan, das auch nochmal so anzudeuten, oh, da ist was faul, sondern es wird ja im Grunde nur noch mehr bestärkt. Ja, das ist halt einer von den Guten.
In dem Zusammenhang übrigens auch schön, wie es hier im Chat heißt, dass alle natürlich darauf angelegt sind, es sind ja Kung-Fu-Meister, das heißt, die dürfen auch nicht auffallen, weil das ja alles verboten ist. Und trotzdem begrüßen sich dann irgendwie sehr freudig und erzählen sofort, ey, ich habe das übrigens auch geschafft mit der Prüfung. Und ja,
das
war super schwer.
Stehen da mitten in dem Teehaus wieder und und toll, dass du da bist und ja, das war ganz schön hart. Und zeig mal dein Tattoo.
Aber es stimmt, ne? Auch der Chat sagt, die Charaktere waren eigentlich alle ganz cool. Also du hast den einen, der irgendwie ein bisschen der Mentor ist, ne? Also der Anführer, der immer der Paladin, ne? Das ist alles immer.
Der diszipliniert und streng.
Ne? Dann hast du den Typen, der so ein bisschen locker ist, ne? Es nicht ganz so ernst nimmt. Und dann hast du noch Shaolu, der als einziger Haare hat.
Ja, das genau. Ist das einzige, eine lange Frisur.
Ja.
Genau. Und dann halt auch später dann halt die Begleiterin, die dann noch dazu kommt, ja, hier schreibt einer die asiatischen TKKG. Ja, aber es ist halt eine schöne Abenteurergruppe und die wird dann halt direkt kaputt gemacht.
Aber gut, ich fand die Abenteurergruppe aber an sich auch eigentlich ganz cool, weil die, ich meine, bis jetzt auf unseren Verräter, der dann auch gar nicht so zentral ist irgendwie in der Geschichte, ne, der ist ja dann irgendwie.
Den könnte man fast komplett.
Den könntest du eigentlich weglassen, ja. Aber so am Ende ist das doch mit der Abenteurergruppe großartig. Also, das ist für mich auch ein sehr gutes Beispiel für eine Rollenspielszene, wo die gesamte Gruppe einen großen großen Bösewicht angreift. Ich lasse jetzt mal die Szene davor aus, die auch noch sehr cool ist mit den Doppelgängern. Da würde ich gleich noch mal extra drauf eingehen. Aber so ganz am Ende, wenn sie eben alle kämpfen und jeder hat auch einen anderen Kampfstil und geht da anders ran. Das ist irgendwie ganz schön gemacht. Das macht irgendwie Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Und
ist auch gut choreografiert. Ja, genau. Also das ist halt, ich glaube, das macht auch eine Menge aus. Und ist halt auch, wenn man, ich sag mal, aktuelles Kino gewohnt ist, was jetzt wieder mein Plädoyer für alte Filme, das ist halt noch eine andere Art, Filme zu drehen. Es sind nicht 100.000 Schnitte. Natürlich sind relativ viele Schnitte da, weil das halt auch zu dem Genre gehört, aber du hast halt nicht so dieses, ja, hier, wir hatten doch auch letztens das.
Es ist Liam Neeson klettert über einen Zaun. Ja, das ist der Klassiker mit den Schnitten. Also das kann man sich mal anschauen.
Halt hier ist doch immer eindeutig zu sehen, wer ist wo, wann ist wer. Und das finde ich gerade für so eine Action-Kampfsequenz ist das wichtig zu sehen, okay, wer kämpfte gerade gegen wen, wer ist wo und wann passiert was. Und das ist eigentlich trotz der paar Schnitte, die es halt gibt, auf jeden Fall immer ganz klar. Und die Kampfstile auch, die Frau, die mit dem Fächer, mit diesem Metallfächer kämpft und so, das sind halt auch so Kleinigkeiten, die halt da Spaß machen. Und am Ende hat auch jemand schon im Chat geschrieben, als der Ernste von dem, also der Disziplinierte, sich am Ende opfert mit diesem Tigerkopf, das ist auch eine schöne Szene, ja.
Das fand ich super, aber noch viel besser war natürlich das davor, wo man dann auf den vermeintlichen General trifft und dann schätzt sie raus, es ist nur ein Doppelgänger.
Ja, und es sind dann noch zwei andere Doppelgänger.
Das, genau, und dann kommen noch mehr Doppelgänger. Und dann dachte ich, wow, wie bei den Vergessenen Reichen mit Manschuhen, der so Klone hat von sich. Absolut großartig.
Ja, und das ist ja auch relativ häufig so, dass gerade in so epischen Abenteuern, dass du halt da irgendwie so einen Mastermind hast, der alles ausheckt und der häufig ja den Spielern gar nicht bekannt ist. Also die kennen den Namen von dem, ja, und die wissen vielleicht auch, wo der wohnt, aber die haben den noch nie gesehen. Und da bietet sich ja eigentlich förmlich an, dass der irgendwie so ein Taschenspielertrick mit irgendwelchen Doppelgängern, die vielleicht noch gar nicht mehr so aussehen wie er, aber die halt sich als ihm ausgeben, dass die halt auftauchen und man die auch dann auf einmal besiegt oder in die Irre geführt wird dadurch. Also das kann man auf jeden Fall auch sich schön dran klauen. Ne?
Ich fand ich auch super. Also es gibt ja auch ein Dungeon Crawl Classics Abenteuer in dem Aufstieg des Chaos Sammelband, wo man es mit den Klonen eines bösen Gegners zu tun bekommt. Und das ist ziemlich cool gemacht, weil die Klone dann auch alle noch ein bisschen anders sind und eben auch alles noch ein paar andere Fähigkeiten haben. Also so könnte man das sogar noch ein bisschen nach oben schrauben mit den Doppelgängern. Also, dass je nachdem, welchen Doppelgänger man gerade angeht, dass der eine andere Fähigkeit hat als ein anderer Doppelgänger. Mhm. Hast du noch was auf deiner Liste?
Was schön ist, das finde ich halt, dieser ganze Dungeon, der ist halt totales Klischee. Also, so wie der aussieht, ja. Du hast diese grauen, gemauerten Wände, dann hast du die Fackeln, die da in den Seiten hängen. Alles ist sehr rechteckig. Also der Look von diesem Dungeon, der könnte halt auch aus so einem alten Eye of the Beholder Computerspiel oder so sein. Oder halt einen alten AD&D-Abenteuer, die ja auch noch diese mit den blauen Karten, weißt du, wo du auch diese ganzen Rechtecke hast und alles sehr rechtwinklig. Gerade Gänge links, rechts und so, Kreuzungen. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so wie das halt aussieht. Das ist genau so, wie ich mir das halt vorstelle, da in dem Film, wie das dargestellt wird. Jetzt nichts, was man wirklich übernehmen kann, aber ich fand es halt schön, das mal irgendwie so in der Praxis zu sehen. Auch mit diesen Trittfallen und dann so Wände, die dann auf einmal aufklappen und der Gegner da rauskommt und sowas. So, das sieht halt einfach schön aus und es ist halt alles Pappmaché und klar, aber ich finde das einfach, das hat Charme.
Definitiv. Es wird ja dann so versucht, so eine Form von Größe und Labyrinthartigkeit irgendwie aufzubauen, wenn dann die Leute, die dann irgendwie da durchgehen, irgendwie mal hier durch den Eingang gucken und dann einen Raum sehen und dann gehen sie drei Schritte weiter und gucken wieder rein, sehen was anderes. Und ich fand das irgendwie auch ganz cool gemacht. Also es ist ganz schön.
Ja, eine andere, auch ein Detail, aber das hat mich auch irgendwie angesprungen. Während die am Lernen sind, machen die ja verschiedene Sachen da irgendwie, ne? Dann kloppen die auf diesen Büchern, die an der Wand hängen rum oder auf irgendwelchen Holzdingern oder untereinander. Und es gibt eine Szene, das ist irgendwie in so ein Alchemistenlabor oder so. Dann irgendwie die im alten Meister irgendwelche Kräuter am Sortieren und dann geht die Kamera so weiter über diesen Tisch. Man hört immer nur so Schläge und ha, ha, ha und so Schläge rhythmisch. Und währenddessen fährt halt die Kamera über diesen Tisch mit den ganzen Tiegeln und die haben so Mörser und zerstampfen irgendwas und keine Ahnung. Und dann fährt sie halt neben den Tisch und da sieht man dann so einen großen Trog, also auch irgendwie wie so ein Mörser, also diese Schale von einem Mörser ohne den Stampfer davon. Und da drinnen ist so ein trockener Matsch irgendwie so und dann sind die ganzen Schüler da immer am Reinhauen, immer rhythmisch mit ihren Fäusten. Und darunter köchelt, glaube ich, auch noch irgendwie so eine Glut und die müssen da halt immer wieder draufschlagen. Und am Ende müssen sie dann, als sie fertig sind, dann säubern sie sich die Hände in so einem speziellen Wasser, das die Meister ihn da hinstellen. Man kriegt überhaupt nichts erklärt. Man sieht das einfach nur so. Und ich fand das halt ganz spannend, so als wenn das so eine spezielle Alchemistenzutat oder für so einen Zauber oder für einen Fluch eine spezielle Zutat ist. Ja, weißt du, so der irgendein markanter Staub, der einige Male, was weiß ich, der musste 18 Mal von einem der Shaolin-Mönche geschlagen werden. Wie so eine Zutat, die haben ja meistens immer irgendwelche, es gibt's ja oft, dass so weirde Zauber, Fluchzutaten gesucht werden müssen oder gefunden werden müssen. Und das fand ich halt auch ganz nett. Die Charaktere müssen halt in den Tempel, um halt diese spezielle Zutat, weiß ich nicht, zu verfeinern zu lassen durch die Schläge von dem Shaolin-Meister oder den, was weiß ich, für einen Mönch. Und dafür müssen sie vielleicht auch wieder eine Aufgabe erfüllen, dass sie den Gefallen bekommen oder so, wer weiß. Und da auf jeden Fall, ich fand das halt als ganz, ganz kleines Detail in dem Film, das mich aber irgendwie direkt angesprochen hat, so, oh, da könnte man was draus machen.
Bleiben wir kurz bei der Szene. Dieser Alchemistenbereich, der taucht noch einmal später auf. Und zwar, wenn Shaolu es nicht schafft, beim ersten Anlauf durch den Tempel der Bronze Männer zu gehen, dann bekommt er ein Bad eingelassen und das ist das Heilbad.
Mit den Kräutern.
Genau, ja. Und ich fand das ganz cool. Anstatt den Heiltrank zu trinken, dann musst du baden. Das fand ich irgendwie ganz cool als Idee. Einfach um mal was anderes zu haben. Und auch nicht zu vergessen, soll ja die Ginsengwurzel sein, die dir als Stärkungsmittel hilft, die aber natürlich für einen echten Krieger gar nicht notwendig ist.
Auch eine schöne Szene am Anfang, ja.
Ein echter Krieger braucht keine Stärkungsmittel, der macht das aus sich heraus.
Ja, da wurden halt auch im Grunde die beiden Freunde halt nochmal so ein bisschen, ne? Der eine ist halt so, ja, ich mach's mir halt ein bisschen einfacher und versuch da mal irgendwie durchzumogeln. Der andere ist halt diszipliniert und streng und sagt, nein, nein, wir müssen das aus unserer eigenen Kraft stemmen.
Hier gibt's auch gerade den Hinweis, dass es bei Schnittwunden natürlich viel sinnvoller ist, ein Bad zu nehmen, anstatt einen Trank zu trinken.
Also das wären, glaube ich, auch so die Dinge, die ich jetzt da im Rollenspielkontext habe. Ich scroll nochmal drüber. Vielleicht hast du
ja, ich habe natürlich noch den Horoskophändler, den ich als ja, gut, Idee klar, ganz cool ja. finde. Das passt wahnsinnig gut zu Warhammer oder auch zum Schatten des Dämonenfürsten oder sowas, wo dann einer rumläuft und irgendwie hier mit einer großen Flagge hinten irgendwie erklärt, was sein Job ist. Und ich habe auch noch eine ganz winzige Kleinigkeit. Und zwar, das ist einfach für einen Film einfach toll und ich finde auch die Idee einfach ganz cool. Wenn du als Zauberkundiger eine Schriftrolle kriegst, dann ist das nicht so ein A4 großes Ding. Das ist ein Plakat. Das ist ein riesiges Ding, was so wie so eine Flagge ausbuddelst dann. Und das finde ich richtig gut.
Du musst erstmal ausrollen und dann vor dich hinlegen, ausbreiten. Ja, ja, stimmt.
Sowas ist klasse. Einfach um mal so ein bisschen zu zeigen, wie groß das Ganze ist. Sowas ist toll, ja.
Ja, da ist, finde ich, der Film wirklich gut drin mit so Kleinigkeiten, die dir halt so Dinge, die man halt einfach kennt, ja, Zaubersprüche auf irgendwelchen Pergamenten, Alchemiezutaten und Prüfungen für irgendwas, die nimmt er halt und macht da halt doch so einen kleinen Tick was anders als das, was man halt immer so gemacht hat. Und dafür ist der Film wirklich gut, also sehr ergiebig, um so sich Kleinigkeiten rauszusuchen, die man einfach mal ein bisschen anpasst, um mal was anderes zu bieten als den üblichen Kram.
Bei dem Chat sind noch ein paar Sachen aufgekommen, die ich auch ganz interessant finde. Zum einen der Teich mit der heilenden Wirkung ist ein sehr guter Ort für einen Kampf. Das ist wirklich ziemlich gut, gerade wenn der Boss eben daran gewöhnt ist, sich heilen zu lassen von den magischen Fähigkeiten des Teichs oder des Gewässers. Sowas ist ziemlich cool.
Und gibt auch eine strategische Komponente und man versucht, den Feind halt davon fernzuhalten, damit er sich nicht heilen kann während des Kampfes oder so. Ist auch eine gute Idee.
Ja, vielleicht muss man auch erst die Quelle zum Versiegen bringen. Also man könnte zum Beispiel den Bösewicht natürlich sofort stellen. Dann ist der Tümpel mit der heilenden Wirkung aber vorhanden. Man könnte natürlich aber auch vorher versuchen, irgendwie die Quellen zum Versiegen zu bringen, sodass der Tümpel austrocknet und der Kampf anschließend ein bisschen einfacher ist.
Auch schön, ja.
Dann lese ich hier natürlich noch, da ich ja gerade die sehr große Schriftrolle erwähnt habe, wäre natürlich die sehr kleine Schriftrolle toll. Da muss ich natürlich an den Spickzettel bei Community denken, wo Senior Cheng, exakt, da ist auch schon das entsprechende GIF, was ich hier gerade sehe. Genau. Das ist ja, genau dasselbe. Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Aber es ist eben cool. Also einfach mal die Schriftrollen so ein bisschen ungewöhnlich zu haben. Es könnte auch zum Beispiel auch so ein ganz langes Band sein, was man lesen muss. Das ist super.
Was dann auch so aufgedröselt ist und man dann, wenn man es dann entdröselt, dann echt lang wird. Und man da wirklich aufpassen muss, dass man das nicht kaputt macht dabei oder so. Also schwere Tontafeln. Ja, klar. Also es gibt endlich viele Möglichkeiten.
Super gut.
Da geht einiges.
Ich hätte noch mal einen Punkt, muss ich noch mal loswerden. Und zwar bei den verschiedensten Prüfungen, die man bei den Bronzemännern durchstehen muss. Und ich komme nicht umhin, diese 18 Schläge noch mal irgendwie aufzugreifen mit irgendwas. Damals im alten D&D-Gate gab es die epische Herausforderung. Das waren irgendwie 10 Prüfungen für epische Charaktere. Das war so ein Forenspiel, was jemand gemacht hat. Und da gibt es eine Prüfung, das war ein gewaltiger Galadwürfel, der irgendwie 10.000 Trefferpunkte hat. Und du kannst einmal komplett reinhauen mit allem, was du hast. Wirklich komplett durch. Es gibt keine Rüstungsklasse, gar nichts. Der absorbiert diesen Schaden. Aber du musst ihn mit einem Schlag vernichten. Du musst irgendwie mit einem Schlag musst du 10.000 Schadenspunkte anrechnen oder sowas war das, meine ich. Ich finde das absolut großartig und ich finde diese Idee so toll, dass man als Kämpfer, wenn man irgendwie das Kloster irgendwie verlassen möchte, oder musst du als Kämpfer einmal den großen Schlag des Tempelmeisters aushalten. Erst dann kriegst du das besondere Abzeichen, was dich dann ausweist als Absolvent dieses Tempels.
Oh, da kriege ich direkt die Idee, dass die Prüfung ist, dass du als Kämpfer die große Glocke zum Klingen bringen musst vielleicht.
Auch
also,
gut.
Dass es eine riesige Glocke in den Tempel gibt. Da sind wir wieder bei der Glocke, was ja auch eine super Szene ist. Und man muss da halt draufhauen und die klingt halt erst ab so und so viel Schaden. Und erst wenn du halt genug Schaden mit einem Schlag machst, dann macht's Gong.
Ja, ja, das ist toll. Der Todesgong, genau.
Ja, genau, da sind wir wieder bei dem DCC-Gong. Ja, genau, ja, ja, schön.
Ich habe ein super kleines Ding, habe ich noch, das wird in dem Film gar nicht großartig ausgearbeitet, aber ist einfach ein so ein Satz, der gesagt wird. Und zwar ist die Ausbildung ja in verschiedene Teile gegliedert und als der erste Teil der Ausbildung fertig ist, wird gesagt, dass die Ausbildung jetzt in diesem Tempel abgeschlossen ist und man zum nächsten Tempel, zum Tia-Tempel reisen muss. Und ich fand die Idee so schön, dass du, wenn du zum Beispiel bei DCC oder bei Swords and Wizardry oder auch Beyond the Wall oder sowas, dann bist du an diesem Punkt, oder Dungeon World passt auch sehr gut, ne? Du willst dann irgendwie deine Fertigkeit verbessern, du willst einen neuen Spielzug lernen oder sowas. Und dann musst du eben nicht nur einen Tempel besuchen, sondern du musst mehrere Tempel besuchen im Land. Und dann kannst du anschließend, kriegst du dann als Belohnung diesen besonderen Gegenstand oder so.
Ja, du hast halt auch wieder so diese Quest, auf die Charaktere dann ziehen.
Genau,
so
richtig.
Bisschen. Aber mit einem relativ klaren Ziel und vielleicht auch noch gar nicht erstmal bösartig. Also das Ziel ist nicht, den Bösen zu besiegen, sondern das Ziel ist erstmal überhaupt den Tempel zu erreichen und der vielleicht auch gefährlich ist, der Weg dahin oder so, und man verschiedene Stationen halt abklappern muss. So eine Schnitzeljagd oder sowas. Also da kann man auch sich schön dran bedienen, klar. Und das ist halt auch eine schöne Idee. Stimmt, in dem Film geht das ziemlich unter. Keine Ahnung, ob die Fortsetzung was draus macht. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon in der Aufnahme erwähnt haben. Die Fortsetzung, ich habe sie nicht gesehen, aber sie soll eher so ein Remake von dem ersten Teil sein. Ich glaube, ein paar Leute aus dem Chat haben den schon gesehen. Vielleicht, es gibt sogar einen dritten Teil, hat jemand geschrieben. Also vielleicht mag ja noch jemand was dazu schreiben, wie das aussieht. Ist das eine Fortsetzung oder ein Remake? Also jetzt nicht unbedingt den ganzen Plot hier reinposten, aber das wäre mal ganz interessant.
Genau, das wäre interessant. Und den Tipp, den ich hier sonst noch lese, finde ich auch nicht schlecht, dass du in jedem Tempel eine andere Form von Narbe sammelst oder eine andere Form von Tätowierung oder eine andere Schriftrolle oder so. Genau sowas. Das fände ich irgendwie ganz cool. Ne? Das ist zum Beispiel hier im ersten Tempel musst du eben die Urne heben und dann ist das Tempel des Drachen. Und im zweiten musst du vielleicht irgendwas mit deinen Füßen machen und dann ist an deinen Waden irgendwie was zu sehen. Das sind die Krallen des Tigers oder sowas. Und das ist doch großartig. Also das ist wirklich toll und verleiht dem Charakter eigentlich einen ganz schönen Hintergrund.
Ja, man muss durch einen engen Gang durch und dabei wird man sich dann auf jeden Fall den Abdruck holen oder so.
Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zum letzten Teil des Ganzen. Wie ist denn das Fazit? Und da würde ich sagen, können wir, glaube ich, sehr eindeutig ein
positives
Urteil geben. Ne?
Also ich fand den super. Die erste Hälfte ist auf jeden Fall besser als die zweite Hälfte, aber die zweite Hälfte macht auch Spaß. Also es soll die zweite Hälfte jetzt nicht irgendwie als schlecht dastehen lassen. Die hat halt zwar ein paar Merkwürdigkeiten, die wir schon erwähnt haben, aber es macht trotzdem Spaß, das zu gucken. Und ich meine, wenn man die erste Hälfte schon geguckt hat, dann Lang geht der Film nicht, ich glaube 70 Minuten. Die kann man ruhig mal investieren, das macht Spaß. Das ist auf jeden Fall mal was. Gerade wenn man jetzt so ältere Filme länger nicht gesehen hat, dann lohnt sich das definitiv noch mal da reinzuschauen. Das ist meiner Meinung nach ein guter Film, an dem man sich viel bedienen kann. Also Tipp von mir.
Würde ich unterschreiben, das lohnt sich auf jeden Fall. Mein Interesse an weiteren Kung-Fu-Filmen ist geweckt, nachdem ich Die fliegende Guillotine und eben Die 18 Kämpfe aus Bronze gesehen habe. Und ich bin mir sicher, da werden wir noch den ein oder anderen Ausflug machen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch hier vielleicht gerade, weil wir ja noch ein paar Leute im Chat haben, wurde ja schon geschrieben. Ein, zwei, der Shaolin-Film wurde, glaube ich, schon erwähnt. Wenn jemand noch irgendwie Tipps hat, vielleicht, es kann auch ein bisschen obskurer sein als jetzt die Highlights. Mhm. Also hier Lady Snowblood ist auch so ein Film, der immer mal wieder erwähnt wird.
Ja, das ist ja
Idee, glaube ich, gar nicht auf Deutsch gibt.
Genau, ist ja Idee für Kill Bill, meine ich.
Genau.
Und
genau.
Gibt's auch als Manga, wenn ich mich nicht irre. Oder war, glaube ich,
Master. Aber da gerne noch Tipps hier reinposten. Dann kann man dann mal schauen, ob man da das eine oder andere noch irgendwie kriegen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich toll. Und vielen Dank für den ganzen Input hier im Chat.
Ja, viel Feedback. Ich glaube, wir haben einiges übersehen. Es ist halt nicht so einfach, wenn man da nebenbei quatscht und dann liest.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich freue mich sehr, dass so viele Leute Interesse hatten hier an unserer kleinen Filmreihe. Und bin mir sicher, dass wir da durchaus nochmal den ein oder anderen Film hier mit Chatbeteiligung besprechen können.
Ja, genau. Also wir wollten auch, das haben wir uns auch schon überlegt, das kann man schon mal verraten, in Zukunft halt auch oder zumindest erstmal die nächsten Male dann halt auch den Film im Vorfeld ankündigen, sodass die Leute die Möglichkeit haben, sich den halt vorher anzugucken und dann halt das Ganze hier dann vielleicht auch wieder so live zu machen, dass wenn dann Leute, die den Film gesehen haben, dann halt auch sich hier beteiligen können, wenn sie Lust haben. Und ich meine, das war jetzt auch schon sehr ergiebig. Das hatten sie ja noch einiges an Input gegeben, fand ich gut.
Ja,
danke, dass ihr da mitgemacht habt. Und wenn ihr Filmtipps habt, gerne hier rein damit. Ist natürlich nicht immer so einfach, die Sachen zu kriegen und sich die Zeit dafür mal zu nehmen. Und wir haben auch eine Backliste, sag ich mal, die ist auch nicht gerade knapp, aber wir haben kein Problem damit, die länger zu machen.
Das denke ich auch, ja.
Wichtig ist halt immer, dass der Film halt irgendwie was hergibt, was man irgendwie fürs Rollenspiel auch verwerten kann.
Das ist wichtig und die filmische Qualität ist eher sekundär. Man kann aus sehr schlechten B-Movies fantastische Sachen rausziehen, gerade fürs Rollenspiel.
Und wenn der es vielleicht auch ein Film ist, den nicht jeder kennt oder jeder jetzt im Kino gesehen hat, dann umso besser, weil dann kann man auch noch ein bisschen seinen Horizont erweitern. Ah, hier ist auch schon ein Vorschlag zu den Sindbad-Filmen. Ja, die sind sogar auf der Liste drauf. Harryhausen-Filme, ganz groß.
Auch Krieg der Eispiraten ist uns bekannt und Hell Comes to Frogtown natürlich auch.
Der rennt gerade offene Türen ein. Ja, sehr gut, aber postet die Sachen ruhig. Da sind also, ja genau, Mutant Crawl Classics, das ist da auf jeden Fall. Hell Comes to Frogtown ist auch wirklich merkwürdig.
Ja, deshalb, also da kommt noch ein bisschen was. Und ja, wir kündigen das an, wir machen das gerne wieder hier im Discord. Schauen wir mal, wir haben im Moment ohnehin ein bisschen Schwierigkeiten, unsere Zeit draußen zu verbringen. Wir gucken dann einfach mal, dass wir hier vielleicht noch das ein oder andere Programm haben und vielleicht auch zwischendurch mal mit was anderem irgendwie ein kleines Seminar zu Abenteuer gestalten oder irgendwas zum Thema Dungeon World oder Schatten des Dämonen fürs Dark Fantasy, sowas. Also fände ich ganz cool, dass wir dann immer so ein bisschen wechselndes Programm haben. Wir schauen einfach mal, was so möglich ist.
Genau.
Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank an den Chat und vielen Dank an Frank und danke an die 18 Kämpfer aus Bronze. Die haben mir eine sehr gute Zeit gebracht.
Ganz genau, mir auch. Danke an alle und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!